それは。
Schön, euch zu sehen. Ich vergesse immer, soll ich da Hochdeutsch sprechen? Soll ich Hochdeutsch sprechen oder gerade Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Gut. Ich möchte am Anfang beten. Herr Jesus, danke dir für die Lieder, die wir können singen. Danke. Dürfen wir uns ganz bewusst auf dich ausrichten. Du bist Herr über uns, über unser Leben, über unsere Herzen. Und du sollst wirklich Herr sein, auch in dieser Gemeinde. Und bitte ich, dass du jetzt redest. Amen. Amen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, und zwar aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 1, ab Vers 30. Markus 1, Vers 30. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr, also sie haben Jesus davon gesagt, trat er hinzu, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Es sind unglaubliche Zeiten gewesen, wahrscheinlich für den Petrus und für uns wäre es auch gewesen, wenn wir da gewesen wären. Noch nie erlebt so etwas. Fieber haben wir schon alle gehabt. Und man weiß, wie man sich fühlt dann. Und jetzt kommt da einer und nimm dich einfach bei der Hand und du sagst, nein, ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht, so geht es nicht. Aber es geht doch. Und das Fieber ist weg. Und also man kommt zum Staunen nicht raus und ich denke, der Petrus auch nicht. Und es ist noch viel so gegangen. Es steht dann weiter, am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Ganz Kapernaum versammelt da und riesen viel zu tun, einen Haufen zu tun. Und es steht da, sie haben Kranke gesund gemacht und man wusste von Jesus, dass er seine Jünger auch angestellt hat. Er hat ihnen auch Vollmacht gegeben, so Kranke gesund machen. Und ich weiß nicht, wie viele Kranke das so an einem Ort hat. Ich weiß nicht, wenn man da ganz Sahne versammeln würde, wie viele Kranke das da wären. Wahrscheinlich einige. Und die machen da gesund, besessen hat es gehabt, sie haben da Geister austrieben und die sind abgegangen. Und die ganze Abend, wahrscheinlich schon längst dunkel gewesen, haben sie zu tun gehabt. Heieiei, ein voller Durchbruch an dem Ort. Wir würden sagen, das ist eine Weckung. Ist eine Weckung ausgebrochen. Alle, stellt euch vor, wenn da ganz Sahne kommt und alle wollen da rein. Das ist eine Weckung. Und das haben sie erlebt. Das haben sie erlebt, da in Kapernaum. Die ganze Stadt versammelt. Ja, und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Ja. Ja, und irgendwann, so stelle ich es mir vor, hat es ja doch Feierabend gegeben. Die Letzten sind gegangen. Es war wahrscheinlich schon nach Mitternacht gewesen, nehme ich an. Und ja, viel erlebt. Und ich stelle mir vor, das steht da jetzt nicht so genau, wie denn das gegangen ist, aber ich stelle mir so vor, es ist ja beim Petrus daheim gewesen, dass er noch nicht gerade hätte können schlafen. Auch bei mir geht es so, viel erlebt, da muss noch vieles durch den Kopf und vielleicht ist er ein bisschen aufs Feierabendbänkchen gesessen, hat die Sterne geschaut und es ist endlich ruhig gewesen jetzt. Ja, und ihm geht noch manches durch den Kopf. Wir wissen nicht was, ich tue jetzt einfach ein bisschen fantasieren. Er hat auch lange auf den Messias gewartet. Viele im Volk haben dazu mal auf den Messias gewartet und er hat erkannt, der Petrus hat erkannt, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Er darf dabei sein, so näher, bei dem Wirken. Boah, das muss überwältigend gewesen sein für ihn. Und jetzt zu erleben, den Durchbruch in seiner Heimatstadt. Was für ein Erlebnis. Und er stellt sich vor, das wird Kreise ziehen. Das wird man noch erzählen. Da wird in die Nachbarn verschwappen und immer weiter. Irgendwann wird das ganz sicher Jerusalem erfassen, weil dort muss der Messias ja König werden. Man kann sich heute schon vorstellen, wie das ist, hat er gedacht. irgendwann ist das ist ganz Jerusalem so, wie heute Kapernaum. Und dann wird er König, Jesus, sein Meister, sein Freund, sein, ja, der Messias. Und er, der Petrus, was wird er denn, wenn Jesus König wird? Ich weiß auch nicht, aber er wird ganz sicher näher bei ihm bleiben. Er wird ganz sicher schauen, dass da keine Distanz gibt zwischen ihm und Jesus, weil da ist es am schönsten. Ihr alle wisst das auch, wo Nähe von Jesus erlebt haben, da ist es am schönsten. Da ist es einfach schön. Kapernaum, ein totaler Erfolg. Es ist schön, Erfolg zu haben. Der Erfolg, sagt man so, gibt einem Recht. Alles richtig gemacht, oder? Ich habe Erfolg, alles richtig gemacht. Und ich habe mir schon überlegt, was ist Erfolg eigentlich? Was ist das, Erfolg? Ist Erfolg dann, wenn man so gefragt ist, wie gerade Jesus im Moment? So gefragt. Wenn alle Menschen applaudieren, boah, ist das Erfolg? Wir haben vor kurzem gesehen, wie der Roger Federer abgetreten ist, oder? Ein erfolgreicher Mann. Alle applaudieren, wie er das letzte Tennisspiel gespielt hat. Und alle applaudieren ihm für die Karriere. Er hat es ja nicht gewonnen, dann, das letzte Spiel, aber fast. Und alle haben applaudiert und ihm sind Tränen gekommen. Und er ist gefragt worden, was würdest du anders machen, wenn du wieder anfängst? Er hat gesagt, ich würde nichts anders machen, ich würde alles wieder so machen, weil, ist ja klar, das sage ich jetzt, man sieht ja, wie es endet, im Erfolg, alle applaudieren. Ist das Erfolg? Ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wer applaudiert. Wer applaudiert. Stellt euch vor, eine Gruppe böse Männer, vielleicht Räuber, die man berüchtigt, sie stehen jetzt da und du machst etwas und die applaudieren, dann haben die falsch applaudiert, oder? Das wäre nicht so gut. Noch krasser Ausdruck, ich mache etwas und der Teufel applaudiert. Ist das Erfolg? Nein. Also, aufs Applaudieren kann man nicht so gehen. Jesus selber sagt, weh euch, sagt das im Lukas-Evangelium, weh euch, wenn euch jedermann wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Da sind Propheten auftreten und haben im Namen Gottes geredet. Schöne Sachen haben sie geredet. Alles, was die Leute hören wollen, und die Leute haben applaudiert. Und Gott hat zugelassen im Himmel, was der erzählt, und hat gesagt, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Und darum ist es ein falscher Prophet. Er hat Sachen erzählt, die gar nicht im Namen Gottes, die gar nicht von Gott entsprungen sind. Und alle haben applaudiert. Und das ist nicht Erfolg. Das ist weh euch, sagt da Jesus. Ja. Aber was ist denn Erfolg? Was ist für dich Erfolg? Ich möchte das ganz persönlich fragen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du nicht ein Typ, wo sich das so fragt. Es sind nicht alles die gleichen Typen, aber ich bin ein Typ, der nach Erfolg fragt. Ich glaube, viele haben gerne Erfolg, ich schon. Aber was ist Erfolg? Was ist Erfolg? Was ist für dich Erfolg? Wie gesagt, ich habe mich das schon gefragt und ich habe das für mich so definiert. Erfolg ist, wenn Gott applaudiert. Das ist Erfolg. Und so Szenen kommen vor in der Bibel. Matthäus 25 zum Beispiel, wo Jesus, also das ist im Endgericht im Prinzip eine Szene vorgegriffen, wo beschrieben wird, wie Jesus zu einem Knecht sagt, ei, du treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Und wenn Gott am Schluss das zu einem Menschen sagt, ei, du treuer Knecht. Also, Gott applaudiert, jetzt so im Bild gesprochen, oder? Das ist Erfolg, würde ich sagen. Und da hat jetzt der Richtige applaudiert, oder? Ja. Und Ei, du treuer Knecht. Und das möchte ich über meinem Leben hören am Schluss. Es ist nicht so wichtig, ob jetzt die Leute applaudieren oder wer auch applaudiert auf dieser Welt. Das kommt nicht so drauf an. Aber wenn Gott das sagt am Schluss, das möchte ich gerne hören über meinem Leben. Und so möchte ich leben. Ja, also das ist Erfolg. Aber jetzt gehen wir zurück zu Petrus. Was ist Erfolg? Ist das das, was sie erleben? Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gell? Jesus hat da predigt in Kapernaum, jeder ist gekommen, jeder hat sich gesund machen lassen. Andere Mal hat er predigt, nicht so, wie es die Leute so gern gehört haben, und dann sind alle davor gelaufen. So, dass Jesus am Schluss gesagt hat zu den Jüngern, ja, wollt ihr jetzt auch noch gehen? Wollt ihr auch gehen? Also, nicht immer Erfolg in dem Sinn, dass alle Leute gekommen sind. Aber jetzt sind wir wieder in Kapernaum beim Petrus. Er ist immer noch auf dem Feierabendbänkchen. Und wie muss es jetzt weitergehen für Erfolg? Für wirklichen Erfolg? Der Petrus, glaube ich, hat sich nicht vorstellen können, dass Jesus, der erfolgreiche Jesus, dass das nicht so weitergeht wie Jerusalem, wie er sich das vorgestellt hat. Nein, dass sie sogar ihn werden ablehnen, dass sie ihn werden töten. Hätte er sich damals noch nicht vorstellen können. Und dass nach dem Durchbruch in Kapernaum, dass das so endet und dass durch den Tod, durch die Niederlage, muss man sagen, nicht Erfolg, durch die Niederlage, dass da damit der grösste Erfolg, was auf der Welt je gegeben hat, entspringt. Das hätte er sich nicht vorstellen können. Überhaupt nicht. Aber muss er vielleicht auch nicht. Es ist jetzt Zeit zum Schlafen. Er geht dann gleich mal liegen und schlaft tief ein. Am anderen Morgen verwacht er. Es ist schon taghell. Und stimmig wir, es ist laut, gar nicht wie sonst. Was ist los? Wieso sind so viele Leute da? Er reibt sich den Schlaf aus den Augen, schaut auf die Uhr. Hat noch keine Uhr gegeben, da, aber es ist schon hell. Die Sonne steht schon im Himmel. Viele Leute sind wieder da. Ah ja, erinnert sich, was gestern war. Ist ja klar, die kommen schon wieder. Und da ist ein bisschen Chaos, gell? Die stehen sich schon auf die Füße gegenseitig. Das Kind brüllt vielleicht. Oh, da sind schon Kranke, die man gesund machen muss. Und der Wecker geht weiter. Es geht voll weiter. Ich habe gar keine Zeit zum Morgenessen. Hätte ich gut zu mörgeln, und sie wollten noch besprechen, was gestern war, unter den Jüngern, er mit seinen Leuten, so gar keine Zeit. Und schon wieder alle Leute da. Ja, die Kranken, man kann sie nicht warten lassen, man muss jetzt halt da ran. He. Er ist hastig, leitet er sich an, seine Jünger auch, alle ein bisschen vertattert, vielleicht noch ein bisschen müde, ein bisschen verkatert von gestern. Ja, wo ist eigentlich Jesus? Wo ist Jesus? Klar, sie haben gestern auch ein bisschen gesund gemacht und so, aber eigentlich kommen die Leute schon wegen Jesus, und der ist nicht da. Ist er gerade auf dem WC, oder ist er ab zum Morgen machen, oder was macht er gerade? Sie finden ihn nicht, und die Leute kommen immer mehr. Was sollen sie machen? Sie müssen Jesus suchen. Sie müssen ihn suchen, und sie überlegen den Moment, wo sie ihn im Haus nie findet, wo geht der an mein Herr? Wir wissen ja auch aus dem Evangelium, er hatte etwas, ein bisschen seine Plätze gehabt, wo er aufgesucht hat. Ja, wo man ein gewusst hat, er war viel im Ölberg, oder manchmal ist er allein auf dem Berg gebeten, oder ja. Sie haben kurz überlegt, und dann haben sie gesagt, wir müssen ausschwärmen, wir wissen nicht genau, wo er ist. Und sie sind ihn suchen, immer weiter, immer im weiteren Umkreis, und haben ihn am Schluss gefunden. Ja, sie findet Jesus, und ich lese da, wie sie ihn findet. Ich muss gerade schauen, wo wir sind. Genau, sie haben ihn gefunden, nämlich an einem einsamen Ort, Vers 35. Am Morgen, noch vor Tagen, stand Jesus auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Hey Jesus, wo bist du? Was machst du da? Es geht weiter doch. Der Weg geht weiter. Was machst du da? Ist ein bisschen ein Vorwurf, fast ein bisschen in der Jedermann sucht dich, in dem Text drin, oder? Fast ein bisschen, was studierst, hä? Ja. Und wieder die Frage, wie muss es denn jetzt weitergehen für den totalen Erfolg? Für den Petrus war das klar gewesen. Die Kranken sind wieder da, die Erweckung ist wieder da, sind alle Leute wieder da, die müssen Predigt hören, sie müssen gesund gemacht werden und so weiter. Ja. Aber wieder die Frage, was würdet ihr sagen? Was ist denn dran jetzt? Was ist jetzt dran? Für totalen Erfolg. Und wenn ihr mich fragt, glaube ich, es gibt darauf eine eindeutige Antwort. Was ist jetzt dran? Es gibt eine eindeutige Antwort. Wenn ich es beantworten müsste. Meine Antwort wäre, das können wir nicht wissen, was jetzt dran ist. Das können wir nicht wissen. Ja. Es steht in der Bibel, dass die Werke von Gott, die wir tun sollen, vorbereitet sind. Ich lese aus dem Epheser 2. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Das sind Leute, die Jesus als Herr haben. Die sind geschaffen in Jesus Christus. Also nicht jeder Mensch, der über die Erde geht, ist geschaffen in Jesus Christus. Er ist einmal eine Schöpfung. Gott hat ihn geschaffen, jawohl. Aber wenn da steht, geschaffen in Jesus Christus, sind da Leute gemeint, die eine Wiedergeburt erlebt haben, eine neue Geburt, also wo Jesus als Herr angenommen haben und erlebt haben, dass sie ein neues Leben bekommen haben. Das sind solche, wo da über ihnen steht, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, also für gute Werke sind wir geschaffen, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat die geplant, er hat die vorbereitet und das ist bei Jesus nicht anders gewesen. Ist nicht anders gewesen. Was er soll tun, ist vorbereitet gewesen von Gott. Ein wunderbarer Plan hat er gehabt. Wir wissen das, also Jesus hat den wunderbar erfüllt. Aber was ist heute dran? Der Jesus konnte ausschlafen in der Petrus. Oder viel zu spät ins Bett und dann am Morgen nicht raus mögen und dann ist es schon Tag und dann ist man schon im Zug. Und er hätte so können und er könnte sagen, ja, ist völlig klar, was dran ist, ich muss mich jetzt um die Leute kümmern und da sind ja wieder Kranke und so. Er hätte können tun, was auf der Hand liegt. Es hätte fromm ausgesehen. Es hätte fromm ausgesehen. Wenn wir das würden lesen heute in der Bibel, würden wir staunen und uns verneigen innerlich und sagen, super Jesus, super. Und es hat Gott aber nicht gefallen. Jesus hat das nicht gemacht. Er ist früh aufgestanden, er ist gebeten. Und hat dort von Gott, von seinem Vater, gehört, was er soll tun. Und er startet, wo der Petrus eben gesagt hat, jedermann sucht dich. Jesus sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächste Stadt, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Was? All die Leute, Stala, da sind Kranke dabei, die sind extra gekommen, wegen dir. Und du lässt dich einfach stehen und gehst jetzt an den nächsten Ort. Und am nächsten Ort werden sie dich wieder aufnehmen. Das weißt du nicht. Wirst du wieder Durchbruch haben? Das weißt du nicht. Jetzt hast du mal Durchbruch in Kapernaum, Jesus. Jetzt musst du das ausnutzen, das muss weitergehen. Das kann doch nicht sein. Das sind alles menschliche Gedanken. So wie wir denken. Und nicht so, wie Gott denkt. Gott hätte es nicht gefallen, wenn er das so gemacht hätte, wie der Petrus sich das vorgestellt hat oder wie wir uns das vorstellen. Es kommt nicht so darauf an, ob das gut aussieht, ob es fromm aussieht, was wir machen. Und alle denken, wow, der Daniel. He? Das kommt nicht so darauf an. Wie gesagt, Erfolg ist, wenn Gott sagt, ei, du treuer Knecht, du hast wirklich gemacht, was ich dir gesagt habe. Das, obwohl du es gar nicht verstanden hast, kann nicht darauf an, ob wir es verstehen. Wir verstehen es da gar nicht, dass er dir Stahl hat. Wir verstehen es gar nicht, dass er eine neue Art will, oder? Aber das kommt nicht darauf an, sondern was Gott vorbereitet hat. In diesen Bahnen, in diesen Werken, wenn wir gehen. Und eben, wir können es nicht wissen, was Gott vorbereitet. Wir können es nicht wissen. Aber wir können es erfahren im Gebet. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. befiehl dem Herrn deine Wege. Du hast schon Pläne für morgen, für übermorgen. Vielleicht hast du Ferien geplant, wunderbar. Vielleicht hast du sonst etwas vorgenommen, ich werde das machen und so. Befiehl dem Herrn deine Wege. Ich hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Er wird dich leiten. Er wird dich leiten auf dem Weg. Und mach nicht Pläne einfach ohne ihn. Auch wenn es fromme Pläne sind. Es geht nicht um das. Ja. Ich habe überlegt, im Erfolg, so wie der Petrus das erlebt hat, im Erfolg, da wissen wir, was tun. Wie ich am Anfang gesagt habe, der Erfolg gibt uns ja Recht. Ja. Und da im Erfolg sind wir schon versucht, nicht auf Gott mehr zu schauen, sondern wir nehmen den Erfolg sogar von ihm und denken, wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Der Fall von Jesus zeigt, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Vielleicht machen wir dann genau das Falsche. Und wenn wir keinen Erfolg haben in der Krise, wenn du so absolute Krise hast, dann wissen andere, was du zu tun, was jetzt müsstest machen. Ja, jetzt musst du einfach mal eine Arbeitsstelle suchen. Jetzt musst du einfach mal die hinteren Führer nehmen, gell? Oder Leute nach dem Doktor an. Ich habe da noch ein Mittel. Andere wissen zumal in der absoluten Krise, egal was für eine Krise das ist, andere wissen zumal, was du machen sollst. Nicht, weil sie eine Nacht lang gebettet haben, sondern sie wissen es einfach komisch, oder? Das ist in der Krise. Aber dann gibt es auch, wenn ein Alltag, wenn man im Alltag sich befindet, einfach in den vorgegebenen Strukturen, wie man so immer gemacht hat. Und alles läuft gut eigentlich. Da redet man jetzt nicht von riesen Erfolg. Ist aber keine Krise, es ist einfach alles gut. So. Dort weiss man auch, was zu tun. Nämlich das, was ich gestern gemacht habe, mache ich heute wieder. Das ist alles immer. Dort muss man auch wie nicht auf Gott fragen. Ist ja oder die Versuchung da, nicht auf Gott zu fragen. Und dann gibt es aber noch ein Zustand, da fühlt man sich wie ein bisschen in die Ecke gedrängt. Das können Menschen sein, es können Umstände sein, vielleicht Unsicherheiten, wie wird das weitergehen, wie wird das an der Arbeitsstelle weitergehen, wie wird das mit der Welt weitergehen, wie wird das mit meinen Kindern weitergehen und so weiter. Man fühlt sich ein bisschen in die Ecke gedrängt. Bedrängt. Innerlich bedrängt. Und man hat viele Fragen und wenig Antworten. Die Bibel nennt den Zustand eben auch Bedrängnis, eben weil man sich ein bisschen bedrängt fühlt. Wenn jemand fragt, wie geht es dir eigentlich, ja, dann sage ich schon gut, gell? Schon gut, eigentlich gut, aber innerlich, eigentlich bin ich bedrängt. Und der Zustand, glaube ich, da ist man am ehesten am Betten. Weil man hat eben viele Fragen, man ist jetzt nicht die absolute Krise, aber Staat von Gott. Und und ich habe mich gefragt, in der Vorbereitung von dieser Predigt, ist das vielleicht der Zustand, den ich am meisten erlebe im Alltag, ist das vielleicht drum, weil Gott weiss, im Erfolg, wenn die Menschen mir würden zujubeln, damit könnte Daniel nicht umgehen, gell? Der würde aufhören beten und würde dann auf dieser Welle, würde er da weiter und wäre nicht mehr steuerbar für mich, für Gott. Oder? Die absolute Krise wollte man auch nicht Alltag zumuten. Oder? Und so einen Alltagstrott, das schaut er auch nicht auf mich. Aber Gott weiss, es ist das Beste für mich, dass ich dranbleibe bei ihm, am Betten bin, dass ich auf ihn schaue. Dann kann er mich führen und so. Und ich habe mich gefragt, ist das drum so, dass ich meistens so irgendwo etwas druckt und ein bisschen bedrängt bin und Gott das drum nicht einfach wegnimmt, weil er weiss, ja, das ist ein guter Zustand. Es tut mir leid, Daniel, es tut mir leid, aber das ist der beste Zustand für dich, weil da bleibst du bei mir, da schaust du auf mich, da bist du wenigstens noch am Betten. Und das hat mir zu denken gegeben, und ich möchte wirklich lernen, in jeder Situation auf Jesus zu schauen, steuerbar zu bleiben, auf Gott zu schauen und im Gebet zu bleiben, auch wenn ich denke, ich wüsste, was dran wäre. Beten am Anfang vom Tag, bis klar ist, was ich soll tun. Es ist ja nicht immer so, dass man eine ganz klare Weisung bekommt, jetzt musst du den Garten jetten oder so. Das ist nicht immer so, aber wie ich auch zitiert habe, befiehl dem Herrn deine Wege. Herr, ich gehe den Garten jetten, gell? Und ich mache dieses und jenes und das. Ich breite meine Wege von Gott aus und dann kann er dreireden. Er kann dreireden und sagen, ab, jetzt ist aber nicht das da. Was? Etwas anderes? Ja, dass er dreireden kann. Einfach, dass ich auf ihn schaue. Beten auch und sich nicht abbringen lassen. Ich habe einen guten Freund gehabt, der ist jetzt schon beim Herrn, schon umgezogen. Aber der war ein Manager gewesen. Und er hat mir erzählt, gerade was das anbelangt. Er hat eine gute Gewohnheit gehabt, hat am Morgen ist er immer stumm früher aufgestanden. Er hat einfach die Zeit mit Gott verbracht, im Bibellesen, im Gebet. Und dann, an einem Tag, ist er verschlafen. Da ist er geweckt worden, nicht von der Sauna, aber vom Telefon, die Sekretärin angerufen, wo bist du auch? Und er hat gesagt, oh ja, ich bin noch daheim. Dann sagt sie, oh, du musst sofort ins Geschäft kommen. Es geht da drunter und drüber und du weißt ja, der Termin, gell, da kommen noch Leute und so weiter. Wir brauchen dich. Und er hat gesagt, okay, ja, ich bin jetzt noch daheim und in einer Stunde fahre ich los. Und dann hat er gesagt, was, in einer Stunde? Wir brauchen dich jetzt, das kannst du nicht machen. Was hast du denn noch? Dann sagt er, ja, ich habe einen Termin. Er hat einen Termin mit Gott, den hat er noch nicht gehabt. Und er hat gesagt, das war schwer für ihn, die Stunde. Oder? Wenn er genau weiss, es braucht ihn im Geschäft. Er muss dort her jetzt. Oder? Und er hat die Zeit aber genau mit Gott. Und er hat ihm erzählt, wie er ins Geschäft gekommen ist. Und er hat gedacht, das ging jetzt nicht so drunter und drüber. Es läuft alles geordnet. Und er geht durch die Gänge und so. Und kommt dann zu der Sekretärin hier und sagt, ja, da bin ich jetzt. Was ist los? Und sie weiß, was ist los? Ja, du hast mir angerufen, es ging drunter und drüber. Was ist jetzt? Aha, ja. Ja, da ist etwas gewesen, aber es hat sich eigentlich erledigt. Ja. Und er hat gesagt, das sei für ihn so gut gewesen, zu erfahren, dass Gott anschaut. Oder? Gott macht das möglich, dass er Zeit mit ihm verbringen kann. Und lässt ihn nicht hängen, lässt auch sein Geschäft nicht hängen. Gott macht das und es lohnt sich, auf ihn zu schauen. Und gerade hat die gute Gewohnheit zu haben und auch beizubehalten. Auch in Situationen, wo man denkt, das geht gar nicht. Ja, das hat er erlebt. Ja, Jesus hat den Kontakt gebraucht zu Gott. Er hat das gebraucht in der Situation. Vielleicht hat er als Sohn Gottes schon gewusst, wie es jetzt weitergehen müsste. Vielleicht schon. Aber vielleicht hat er als Mensch auch Fragen gehabt. Ja, ist es wirklich so? Soll ich den wirklich stehen? Aber jetzt muss ich wirklich nochmal den Vater fragen. Ist jetzt das wirklich so? Und er hat das gebraucht. Und wenn er es schon braucht, der Kontakt mit Gott und wissen, was dran ist, zum Wissen, was dran ist, wie viel mehr mir? Wie viel mehr mir? Und wie viel mehr auch wir als Gemeinde? Als Gemeinde auch. Darum ist es gut, wenn man auch als Gemeinde zusammenkommt und betet und die Wege, wo man gar von Gott bringt und auf ihn schaut und dass er kann steuern, dass er eingreifen kann, dass er kann sagen, wo möchte ich beten. Herr Jesus, danke dir, dass du uns das vorgemacht hast. Herr, du bist da nicht gekommen als Überflüger, wo ganz anders kann leben als wir, sondern du hast uns vorgemacht, wie es wirklich geht und wir wollen von dir lernen. Wie du gesagt hast, dass wir es von dir lernen sollen. Herr, ja, für uns mehr und mehr da sein. Und dass wir in allen Situationen auf dich schauen und in allen Situationen nach dir fragen und nach deinen Wegen. Herr, ich wünsche mir so, dass wir sättige Männer und Frauen dürfen sein, wo die Werk erfüllt, wo du vorbereitet hast, wo du denkst, dass wir die machen. auch wenn es vielleicht vor der Welt oder auch vor uns schräg aussieht manchmal. Aber wie du über uns denkst, das ist wichtig. Und wie du über uns urteilst, auf das kommt es an. Das haben wir erkannt und lass uns zu sättigen Menschen werden.